Ja, einen schönen guten Morgen. Vielleicht, gut, auch wenn noch nicht alle da sind, aber nochmal zum organisatorischen Thema. Mein Gott, Sie haben es inzwischen, denke ich, alle mitbekommen mit der Klausur. Es war ja dann immer noch die Frage, ne, ist gescheitert, die Datenbanken zu verschieben oder unsere zu verschieben. Die Entscheidung letztendlich, dass wir dann doch bei der SysPro geblieben sind, war, wir haben bei der Datenbank nicht mehr alle Probleme dann durchgetüftelt. Es hätte einen Haufen Arbeit gemacht, weil das Problem ist, das Prüfungsamt muss im Endeffekt immer diese Klausuren wirklich tatsächlich verschieben und kann dann abfragen, bei wie vielen Studenten es zu Konflikten kommt. Und wir haben das noch mit zwei Terminen dann mal probiert, da waren es dann ein paar wenige Konflikte, da hätte man auch wieder eine andere Klausur verschieben müssen. Ich meine, da kann man sich stundenlang mit beschäftigen und es wird auch ganz wurscht, wie man es macht, immer ein paar Leute treffen, die finden es besser und es wird ein paar Leute treffen, die finden es nicht so gut. Und dann haben wir gesagt, okay, nachdem diese Systemprogrammierungsverschiebung auf den Freitag mit der zusätzlichen Verschiebung von der Schaltungstechnik auf den Donnerstag gut für 10 Leute dann eine Donnerstag-Freitag-Kombination gegeben hat, was nicht so schön ist, aber ja gut, ich meine, und ansonsten der Freitag ja doch von allen anderen Klausuren für die meisten zumindest einige Tage weg ist, ist das eigentlich eine Lösung, von der ich sagen muss, die ist besser als alles, was ich mir als einen Traum erhofft hätte. Denn ich habe also in den letzten Jahren immer wieder mal den Versuch gemacht, wenn Konflikte auftraten, Verschiebungen vorzunehmen. Und es hat eigentlich nie vernünftig funktioniert. Und also so gut wie dieses Jahr hat das noch nie hingehauen. Und ich kann es eigentlich immer noch nicht recht glauben, dass da nicht noch ein Pferdefuß drin ist. Aber ich habe zumindest nichts gehört mehr davon, dass also wirklich ein ernsthaftes Problem ist. Gut, und für all diejenigen, für die es jetzt irgendwo von der Planung her einfach blöd ist, ja, es tut mir schon leid und wir hätten es vielleicht auch etwas früher machen können. Das Problem an der Stelle ist immer, bis das Prüfungsamt diese ganzen Daten beieinander hat, diese ganze Planung ist alles Handarbeit und die haben im Prinzip eigentlich erst ein paar Tage vor Weihnachten irgendwo diese Planung so richtig beieinander gehabt. Ja. Ich weiß, dass diese einzelnen Termine schon länger im Campus standen, aber das Problem ist, solange nicht die Gesamtplanung steht, braucht man überhaupt nicht anfangen, eigentlich was verschieben zu wollen, weil es dann doch wieder irgendwo beißt. So. Also ich hoffe, dass das jetzt dann doch für alle eine einigermaßen gute Lösung ist und ich denke, sie ist auf jeden Fall besser, als wenn wir sie am gleichen Tag wie die Datenbanken geschrieben hätten. Gut, ansonsten, gut, ich hatte im Vorgang ja schon geschrieben, wie das Ganze jetzt weiterläuft. Also wir haben jetzt heute die Vorlesung noch, wir haben dann noch zwei weitere Vorlesungen mit quasi Stoff, also das Thema Dateisysteme wird ja nächste Woche und übernächste Woche laufen. Dann haben wir noch eine Vorlesung im Februar, also in der letzten Vorlesungswoche, die werde ich dann als Fragestunde bereits nutzen und also deswegen schon mal der Hinweis, gucken Sie bis dahin schon mal so weit auch im Stoff durch, gerade auch alte Multiple-Choice-Aufgaben sind sehr gut geeignet, eigentlich so mal den Grobüberblick über den gesamten Stoff herzustellen, dass Sie zu dem Zeitpunkt bereits Fragen haben und weil wenn Sie nichts fragen, ja gut, dann kann ich auch nichts sagen. Und je mehr Fragen Sie haben, desto mehr kann ich Ihnen erzählen und mit etwas Glück merken Sie dann ja vielleicht auch, welche Dinge ich besonders wichtig finde und welche ich nicht so wichtig finde, was dann für die letzten Vorbereitungstage eventuell noch den einen oder anderen nützlichen Hinweis geben kann. Ich habe mir gedacht, wenn wir am Freitag, den 15. Februar, dann die Klausur schreiben, sollte man vielleicht am Mittwoch, ich weiß nicht, was dann guter, also Dienstag weiß ich, sind noch andere Klausuren, ich glaube, am Mittwoch ist nichts mehr großartig, sodass der Mittwoch vielleicht nochmal ein ganz guter Zeitpunkt für eine weitere Fragestunde wäre oder auch Dienstagnachmittag, das können wir uns noch überlegen, also das würde ich sagen, das klären wir dann vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob es gut ist, das erst in der letzten Vorlesungswoche zu klären, wenn wir die Fragestunde in der Klausurwoche machen. Also ich würde momentan den Mittwoch vorschlagen, also wenn Sie irgendwo andere Ideen haben, lassen Sie mich das noch rechtzeitig wissen, dann können wir da ja nochmal drüber reden. Ne? Dass wir also da nochmal eine Fragestunde dann haben, so eben so irgendwo Größenordnung zwei Tage oder ja, zwei Tage vor der Klausur, glaube ich, ist nicht schlecht, um letzte Sachen zu klären und ja gut, dann wird das schon funktionieren. Gut, und eben nochmal der Hinweis auf die aktuelle Übungsaufgabe, also die ist einfach deswegen wichtig, weil sie halt einfach irgendwo doch so sehr, sehr viel Stoff den wir in den Übungen gemacht haben, abdeckt. Und ich muss einfach sagen, also das Programmieren, das kann man nicht lernen in dem Sinn, dass man sich auf die Klausur vorbereitet. Ja? Wenn Sie das jetzt ordentlich gemacht haben, dann können Sie das soweit. Und dann sollte die Programmieraufgabe in der Klausur eigentlich dann auch keine große Geschichte mehr sein. Ja? Und dann haben Sie die halbe Klausur damit abgedeckt. Und der Rest, naja gut, ich meine, dass man sich den Stoff noch mal ein bisschen durchguckt und so, das ist dann, denke ich, auch nicht mehr so dramatisch. Gut. Ja, dann, wenn es also sonst momentan keine Fragen, Anmerkungen gibt, wo ich noch was momentan sagen könnte dazu, dann kommen wir zum letzten Abschnitt unseres Themas Speicherverwaltung. Wir hatten uns angeschaut, wie man den physikalischen Speicher verwalten kann. Wir hatten uns auch angeguckt, wie man virtuelle Adressräume baut mit Segmentierung, mit Seitenadressierung. Und gerade bei, ja, sowohl bei Segmentierung wie bei Seitenadressierung kann man den Speicher ja auch virtualisieren, indem man einfach Teile davon auslagert. Und das soll das Thema heute sein. Nochmal ein kurzer Überblick, um das Ganze einzuordnen, und dann sind die zwei wesentlichen Themen die Ladestrategien, wann lagere ich Seiten ein, und natürlich auch das Problem, wenn der Speicher voll ist, dann muss ich dafür ja auch was rauswerfen. Wie entscheide ich, was ich rausschmeiße? Also die Ersetzungsstrategien. Also wir hatten das letzte Mal über die Platzierungsstrategien gesprochen, also wo im Arbeitsspeicher lege ich ein Fragment hin. Das ist immer dann mehr oder weniger trivial, wenn ich eine Seitenadressierung habe, wenn also alle Fragmente gleich groß sind, dann nehme ich halt ein Fragment, es ist völlig wurscht, welches ich nehme. Wenn die Fragmente nicht gleich groß sind, dann muss ich natürlich mir überlegen, wie gehe ich mit dem dadurch entstehenden Verschnitt um und wie gehe ich strategisch vor, will ich den Verschnitt klein halten, will ich ihn groß halten. Wenn ich ihn klein halte, dann ist mein Globalverschnitt natürlich vielleicht nicht so doll. Wenn ich ihn groß halte, dann ist die Chance, dass ich mit dem verschnittenen Teil nochmal was anfangen kann in Zukunft, weil ich halt die nächste Speicheranforderung daraus auch noch befriedigen kann, vielleicht groß. Also das waren so Strategien, über die wir das letzte Mal gesprochen hatten. Ja, und eine andere Frage ist natürlich, ist es einfach egal, weil der Verschnitt zweitrangig ist, weil ich sowieso so viel Speicher habe. Vielleicht will ich auch nur schnell sein. So, und heute soll es jetzt darum gehen, wie virtualisiere ich? Das heißt also, wann hole ich ein Fragment in den Arbeitsspeicher rein? Gibt es ja im Endeffekt zwei Möglichkeiten im Wesentlichen. In dem Augenblick, zu dem ich es brauche, wenn also der Prozess darauf zugreifen will, auf die physiologische Adresse und feststellt, der entsprechende Speicher ist nicht da. Oder auch im Voraus, dass ich also irgendwelches Vorabwissen habe aufgrund von Angaben aus meiner Anwendung. Selbst der Programmierer könnte ja irgendwelche Tipps geben an das Betriebssystem, wann er was braucht. Oder dass man einfach Schätzungen macht, weil man halt die Anwendung beobachtet, wie sie sich verhält und dann davon ausgeht, naja, jetzt hat sie da überall hingegriffen, dann wird sie wohl als nächstes auch auf diese nächste Seite zugreifen demnächst mal, und dann holen wir die schon mal rein. Ja, und das andere Thema dann eben die Ersetzungsstrategie, welches Fragment verdränge ich aus dem Arbeitsspeicher, wenn ich Platz brauche, nehme ich das älteste, das am seltenst genutzte, das am längsten nicht genutzte. Also das sind so die wesentlichen Möglichkeiten, die man da hat. Und darüber will ich also nun heute noch ein bisschen mehr erzählen. Also, bei der Einlagerung von Seiten oder Segmenten, die Frage ist also, ja, letztendlich Stichwort Spontanität oder vorauseilender Gehorsam. Vorauseilender Gehorsam ist es ja eigentlich eher nicht, sondern es ist quasi eine kluge strategische Vorausplanung, würde ich mal sagen. Dieses Demand-Paging, Einzelanforderung on Demand, wird üblicherweise anhand von einem Bit in der Seitentabelle, im Seitendeskriptor gesteuert. Der Zugriff auf eine Seite, bei der dieses Present-Bit nicht gesetzt ist, führt letztendlich zu einem Trap. Das ist quasi der Page-Fault oder der Segment-Fault. Und jetzt kennen Sie natürlich Segment- oder Segmentation-Faults. Ja, das sind typischerweise aber andere Arten. Letztendlich bekommen Sie so ein Page-Segment-Fault immer dann, wenn Sie auf eine Seite zugreifen und das geht irgendwie nicht. Ja? Eben zum Beispiel, weil sie nicht da ist, aber auch, und das ist das, was Sie typischerweise oder wie Sie diesen Effekt mitbekommen, weil die Seite nicht da ist und das Betriebssystem auch überhaupt nicht weiß, wie sie sie herbekommen kann, weil es dafür überhaupt keine Regel gibt, weil die schlicht und einfach nicht zum gültigen Teil des logischen Adressraums gehört. Oder weil sie vielleicht auch da ist, aber so wie man zugreifen möchte, darf man nicht zugreifen. Ja? Man möchte schreiben, aber die ist halt read-only oder sowas. Das führt natürlich auch zu Segment-Faults. Und dieser Trap, der also generell eigentlich immer ausgelöst wird von der MMU, wenn der Zugriff auf die Seite mit dem, was die MMU da vorliegen hat, nicht verträglich ist. Dieser Trap führt also dann zu einer Ausnahmebehandlung und da kommt es dann eben darauf an, was gemacht wird. Und wenn also nur die Seite eben einfach nur ausgelagert ist und das Betriebssystem kann sie einlagern, dann eine entsprechende physikalische Adresse in den Segmentdeskriptor reinschreiben und das Present-Bit setzen, dann ist die Sache natürlich reparierbar, das Betriebssystem wird es reparieren und dann kann das Programm fortgesetzt werden. Wenn dieser Fehler nicht reparierbar ist, weil eben zum Beispiel diese Seite schlicht und einfach nicht existiert, ungültig ist, dann wird das Betriebssystem aus diesem Trap von der MMU dann ein Signal auf Software-Ebene, ein Signal, also im Fall von Unix, ein Signal, Segmentation Fault machen, das dem Prozess zugestellt wird. Da wird also einfach ein Bit in der entsprechenden Maske im Prozesskontrollblock angeknipst und dann wird letztendlich eine entsprechende Signalbehandlung auf Software-Ebene für diesen Prozess durchgeführt, was in aller Regel eben der Aufruf der Exit-Funktion im Betriebssystem ist und der Prozess stirbt. Aber das hat eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Also dieses Segmentation-Fault-Signal und der Segment-Fault oder Page-Fault-Trap sind eigentlich zwei völlig unterschiedliche Dinge, nur dass eben manche dieser Segment-Fault-Traps eben dazu führen können, dass das Betriebssystem dann auch dieses Signal auslöst. Aber viele dieser Segment-Fault-Traps oder Page-Fault-Traps führen überhaupt nicht dazu, dass dem Prozess was passiert, sondern die führen nur dazu, dass das Betriebssystem intern eben irgendetwas macht und dann geht es weiter. Ja. So, die Alternative dazu ist, gar nicht darauf zu warten, bis was passiert, sondern dass das Betriebssystem aufgrund von irgendwelchen Heuristiken, mit denen sie Zugriffsmuster beobachtet, eben feststellt, welche Seiten werden denn wohl in nächster Zeit benötigt werden und dann eben Vorausladen macht. Das können ganz verschiedene Dinge sein. Das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, wenn ich eine Funktion aufrufe, dann weiß ich zum Beispiel, wie groß der Stack dieser Funktion ist. Und ich habe einen aktuellen Stackpointer. Wenn ich weiß, wie groß der Stack dieser Funktion ist, und das sehe ich ja am Kopf der Funktion, wie viel Platz für lokale Variablen reserviert wird. Und das kann ja durchaus beträchtlich viel sein. Wenn Sie dann fettes Array als lokale Variable in der Funktion haben, dann kann also der Speicher, der Automatic-Speicher von der Funktion durchaus mehr wie eine Page sein. Und dann könnte es durchaus sein, dass man sagt, okay, da brauche ich jetzt 20, 30, 100 Pages auf dem Stack. Und wenn ich jetzt diese Funktion aufrufe, dann kann ich eigentlich auch davon ausgehen, dann wird die Funktion diesen Speicher vermutlich auch verwenden. Ja? Also gerade diesen lokalen Speicher in der Funktion, den nutzt man typischerweise in der Funktion auch. Ja, also bei globalen Daten kann es ja durchaus sein, dass die irgendwo mal geschrieben wurden und dann lange Zeit nicht benötigt werden. Aber die lokalen Daten innerhalb von der Funktion, die sind typischerweise auch in Benutzung, so vom Verhalten eines Programms her. Also können Sie im Prinzip beim Funktionsaufruf sagen, na gut, also wenn das Ding jetzt hier 100 Seiten auf dem Stack braucht, dann kann ich jetzt schon mal dafür sorgen als Betriebssystem, vielleicht auch parallel zum Loslaufen der Funktion, vielleicht auch auf einem anderen Prozessor, dass die entsprechenden Einlagerungen angestoßen werden. Also das wäre was ganz Simples, nicht? Oder auch wenn Sie eine Funktion aufrufen, diese Funktion hat ja eine gewisse Länge. Sie wissen, den Codebereich, den kann man kennen. Ja, das ist ja vom Compiler feststellbar bei der Übersetzung. Diese Informationen können gegeben werden. Und dann kann man sagen, na gut, okay, also der Adressbereich von hier bis hier, der wird wohl im Rahmen dieser Funktion durchlaufen werden. Und die entsprechenden Seiten kann man einlagern. Ja. Also das sind alles so Dinge, die man relativ simpel eigentlich machen kann. Ist die Frage, wie viel da jeweils gemacht wird. Aber damit kann man natürlich dann die Verzögerung, die ganz zwangsläufig durch ein Page-Fault entsteht dann auch ein ganzes Stück weit abmildern. Weil man muss sich ja immer vorstellen, ja, wir haben über Plattenzugriffszeit noch nicht so im Detail geredet, das kommt jetzt eigentlich dann erst im Kapitel über die, über das Dateisystem, aber irgendwo, glaube ich, hatte ich so ansatzweise zumindest schon mal gesagt, also bei Plattenzugriffen reden wir über Zeiten in der Größenordnung, ach Gott, 5 bis 10 bis 20 Millisekunden, ja? Also zumindest bei diesen Winchester-rotierenden Platten. Ja. Wenn Sie SSD-Platten haben, dann ist man deutlich schneller. Aber in vielen Systemen haben Sie ja noch richtig ordentliche Festplatten. Und wie gesagt, wir reden also über etliche Millisekunden. Wir reden im Gegensatz dazu bei der Prozessortaktung über Gigahertz-Taktung. Das heißt, wir haben also irgendwo einen Faktor paar Millionen da dazwischen. Ja. Und ein Delay von 1 Million Instruktionen bremst einfach. Ja? Also das merkt man irgendwo, auch wenn das häufiger vorkommt. Und wenn Sie das vermeiden können, ja, dann haben Sie natürlich enorm viel gewonnen. Auf der anderen Seite können Sie jetzt natürlich schon sagen, was ich da gerade erzählt habe mit der Funktion, beim Funktionsaufruf, wenn Sie zu dem Zeitpunkt erst anfangen, was einzuladen, ja, ich meine, welche Funktion braucht 1 Million Instruktionen, ja, bis sie quasi dann irgendwann mal auf ein Array zugreift. Ja? Gut, wenn es in der Schleife läuft, kann das schon sein, aber das heißt, also eventuell ist man zu dem Zeitpunkt auch schon ganz schön spät dran, ja. Also das muss man dann halt im Einzelfall immer sehen. Werden wir aber auch noch drauf kommen, also auch so auf so Konzepte wie Arbeitsmengen, also wie viele Seiten oder welche Seiten müssen in einem Prozess typischerweise da sein, damit er überhaupt vernünftig laufen kann, ja. Wenn ein Prozess natürlich ständig auf Page-Faults trifft, dann wird das nichts, ne. Also dann wird man damit absolut nicht glücklich. Gut. Ja, und gegebenenfalls ist es natürlich auch erforderlich, wenn Sie eine Seite reinladen wollen, dass Sie irgendwas rausschmeißen müssen, und auch darüber müssen wir natürlich noch reden. So, Einzelanforderungen heißt ja im Endeffekt, also es ist eine Komponente des Betriebssystems, dieses Ding wird manchmal auch Pager genannt, und wenn Sie alte Folien haben, dann steht, was hat der Dings da? Ein Rufgerät oder so. Also wenn Sie Pager bei Leo eingeben, dann kommt auch... Ich glaube, das Rufgerät, aber das hat natürlich nichts mit der Paging-Komponente, die also für das Ein- und Auslagern von Pages zuständig ist im Betriebssystem, zu tun. Aber Bosch tendiert ja manchmal zu solchen Übersetzungen. Also wenn Sie jetzt irgendwo so was haben wie hier Call Moin, oder Call Stern Moin, also Sie greifen auch über einen Pointer auf einen Funktionspointer irgendwie zu, dann passiert da natürlich eine ganze Menge. Sie müssen also Sie referenzieren da irgendeine Adresse, das was weiß ich hier, diese Adresse 2002, das wäre also quasi der Pointer selber, der ist möglicherweise gerade nicht da, also wenn der an dieser Adresse steht, und dann ist also dieses Present Bit nicht gesetzt, das führt zu einem Seitenfehler, das Ganze wird eingelagert. Wenn in dem Augenblick, wo die Seite eingelagert ist, muss sie natürlich in dem Seitendeskriptor eingetragen werden, das heißt, hier wird dann möglicherweise auch irgendeine andere physikalische Adresse dann entsprechend eingetragen, es wird das Present Bit gesetzt und dann wird dieser Aufruf fortgeführt. Ja, also das ist so das, was üblicherweise abläuft. Und wenn man das aber sich nochmal genauer anschaut, also so ein einzelner Maschinenbefehl kann natürlich auch mehrere Seitenfehler eigentlich bewirken, und das hatten wir ja in der Systemprogrammierung 1, hatte Wosch ja mal so ein Beispiel mit so quasi dem absolut pathologischen Worst Case, was denn im Rahmen von einem Maschinenbefehl, wie viele Seitenfehler da denn dann irrsinnigerweise auftreten könnten, wenn dann wirklich alles irgendwie über Seitengrenzen verstreut ist und also jeder Operand irgendwo in einer anderen Page liegt und dann irgendwo eben noch indirekte Adressierung ist und da auch nochmal zwei verschiedene Pages mit betrachtet werden, oder vielleicht der ganze Befehl selber dann noch ein bisschen länger ist und auch noch über Page-Grenzen geht oder so. Also im Endeffekt, in einem Maschinenbefehl sind natürlich verschiedene Adressbereiche immer betroffen. Ja, Sie haben Adressen im Textsegment, Sie haben im Datensegment welche, Sie haben möglicherweise auch noch welche im Stacksegment. Bei so einem Funktionsaufruf müssen Sie irgendwo natürlich dann auch Rücksprungadressen hinlegen und solche Sachen. Also da ist eine ganze Menge betroffen, und Wenn jetzt natürlich im Rahmen von so einem Aufruf ein Page-Fault passiert, dann ist es eventuell auch ganz sinnvoll, wenn das Betriebssystem, wenn es gerade in der Bearbeitung ist, sich diesen Befehl nochmal anschaut und nochmal analysiert, zumindest welche Adressen sind denn auf den ersten Blick dann noch mit betroffen. Das heißt also, der gescheiterte Befehl könnte dekodiert werden, es kann die Adressierungsart festgestellt werden. In dem Fall ist der Operand ein Zeiger. Das heißt also, man muss diesen Adresswert selber letztendlich nochmal schauen, ob der vielleicht auch, ob da eine Seitengrenze eben überschritten wird dadurch, was zwar auch ein pathologischer Fall ist, aber es könnte potenziell sein. Der Befehl wird natürlich die Rücksprungadresse auf den Stack legen. Das heißt, man muss natürlich mit dem Stackpointer mal angucken, ob der Stackpointer nicht gerade so an der Grenze zur nächsten Page ist und die möglicherweise nicht da ist. Dann kann man die schon mal mit anstoßen. Gut, dann muss man die entsprechenden Deskriptoren in der Seitentabelle lokalisieren und mal gucken, ob die entsprechenden Seiten anwesend sind. Und also die Seiten, die jetzt in dem Kontext ja hier bereits, bei denen man feststellen kann, werden alle adressiert. Und bei jeder abwesenden Seite kann man also schon mal die Einlagerung anstoßen. Das kann man auch parallel tun. Denn wenn Sie mehrere Seiten Einlagerungen anstoßen, dann ermöglichen Sie an der Stelle natürlich auch dem Plattentreiber, dem Plattencontroller, der Platte selbst nochmal eine Optimierung, denn die Platte muss ja normalerweise, um irgendwelche Daten einzulagern, muss der Plattenarm an der richtigen Stelle positioniert werden. Der ist möglicherweise ja gerade woanders auf der Platte. Das heißt, der Plattenarm muss bewegt werden und dann muss die Platte so weit rotieren. Also Sie müssen ja im Mittel zumindest eine halbe Rotation abwarten, bis dann der entsprechende Block unter dem Lesekopf auftaucht und gelesen werden kann. Wenn Sie jetzt natürlich mehrere Blöcke einlagern, dann können diese entsprechenden Einlagerungen entsprechend eingeplant werden, gescheduled werden und zum Beispiel bei der Bewegung des Plattenarms Blöcke, die so unterwegs auf dem Weg quasi zur Zielposition liegen, können bei der Gelegenheit natürlich gleich mal mitgenommen werden, bevor da also hektisch hin und her bewegt werden muss. Ja? Und auf die Weise kann man durchaus noch mal ein paar Millisekunden sparen, ja? Was ja einen Haufen Zeit ist. Also insofern ist es durchaus auch sinnvoll, eben an der Stelle vorausplanen, gleich, wenn man schon einlagern muss, alles einzulagern, von dem man weiß, das muss rein. Jetzt kann es natürlich sein, in dem Augenblick, wo man endlich die Zeigervariable vorliegen hat, und sie die referenzieren kann, aus dem Video müsst ihr das halt rausschneiden dann. Das habe ich jetzt nicht ausgeschaltet. So, wenn man die Zeigervariable endlich dereferenzieren kann, dann kann es ja natürlich sein, dass die Adresse, auf die Zeigervariable zeigt, auch nicht da ist und dass man da auch nochmal wie im Schritt 4 vorgehen muss. Das kann man natürlich erst dann machen, wenn der Zeiger tatsächlich vorliegt, weil vorher weiß man ja nicht, auf welche Adresse der zeigt. Also insofern hat man an der Stelle durchaus auch nochmal weitere Verzögerungen. Das ist auch ein Grund, letztendlich in der Praxis, denke ich, ist es nicht so dramatisch, weil natürlich doch immer relativ viele Seiten von einem Prozess vorhanden sind. Aber sagen wir, rein konzeptionell ist das natürlich schon auch ein Grund, weshalb indirekte Adressierung im Zweifelsfall das Ganze nochmal ein ganzes Stück weit ausbremsen kann. Vor allem führt eben indirekte Adressierung im Ernstfall schon dazu, dass man nicht so gut vorplanen kann, weil man halt einfach nicht weiß, auf welche Adresse diese indirekte Adressierung am Ende zugreifen wird. Das ist in der Praxis dann vielleicht dann doch wieder nicht ganz so schlimm, weil natürlich all solche Daten irgendwo vom Compiler ein Stück weit auch beieinander angelegt werden. Ja? Also gerade wenn Sie mit lokalen Variablen arbeiten, dann liegt das ja doch alles auf dem Stack. Ja? Und im Stack-Frame. Und wenn Sie mehrere lokale Variablen hintereinander haben, dann können Sie schon davon ausgehen, dass die im Normalfall auch auf einer gemeinsamen Page liegen. Die werden normalerweise vom Compiler sogar ja so platziert, dass sie in einer Cache-Line liegen. Ja? Und insofern sind also auch solche pathologischen Fälle, wie sie Wosch vorgestellt hat, dass also solche Sachen dann über Page-Grenzen hinweg sich verstreut vorliegen könnten, Compiler erzeugen Code üblicherweise schon so, dass die Daten zum Beispiel eben einer Funktion eben auf einer durch irgendwas, also nicht nur durch vier teilbaren Adresse, sondern häufiger durch 64 oder 128 teilbaren Adresse liegen und das Ganze also irgendwie auf vernünftige Speicherregionen aligniert wird, also justiert wird. Und dadurch passiert in der Praxis dann doch nicht so viel. Ein bisschen problematischer ist es natürlich bei den globalen Variablen. Da können Sie natürlich auch wieder davon ausgehen, wenn Sie also Ihre Daten auf ein Modul beschränken, dass die Variablen eines Moduls natürlich letztendlich auch ein Stück weit beieinander angelegt werden. Wobei natürlich die initialisierten und die nicht initialisierten typischerweise an verschiedenen Stellen liegen. Ja? Die initialisierten werden ja als erstes mal im Prozessadressraum angelegt und danach wird noch Platz für die nicht initialisierten Variablen gelassen. Ja? Aber da reden wir typischerweise, wenn es eben nicht große Felder sind, halt auch über zwei Pages, um die es da geht. Nicht? Und dann können Sie davon ausgehen, dass also zumindest die Daten eines Moduls nicht mehr zwei Pages brauchen. Es sei denn eben, Sie haben sehr, sehr große Felder, dann brauchen Sie natürlich entsprechend mehr. Gut. Ja, und am Schluss, wenn also dann die Sachen alle eingelagert sind, die entsprechenden Seitendeskriptoren auf Stand gebracht worden sind, die Pressenbits gesetzt wurden, dann wird einfach der entsprechende Befehl im unterbrochenen Prozess wiederholt und ja, und dann läuft der einfach weiter. Ne? In der Zwischenzeit ist der unterbrochene Prozess im Zustand blockiert und in dem Moment, wo die Pages alle da sind und die Seitendeskriptoren auf Stand gebracht worden sind, wird er in Zustand bereit zurückgeführt und wenn er dann vom Scheduler drangenommen wird, dann kann er weiterlaufen. Und der Program Counter wird halt einfach quasi eins zurückgedreht, sodass der Befehl, der zu diesem Swap geführt hat, dass der nochmal aufgesetzt wird. Das ist aber ein Mechanismus, dieses Wiederaufsetzen von Befehlen, den die Prozessoren von sich aus entsprechend auch unterstützen. Also da muss man nicht jetzt am Programm-Counter noch rumdrehen oder so. Was also an der Stelle eventuell eben gemacht wird, ist, dass das Betriebssystem tatsächlich so eine Teilemulation eines Maschinenbefehls durchführt. Es kann es zumindest tun, um eben hier Optimierungen durchzuführen. Gut, soweit also, wie man lädt, ja, was da alles abläuft. Und es ist sicherlich ganz nützlich, sich auch nochmal so Gedanken zu machen, eben was passiert eben bei einem Page-Fault, aber eben auch im Hinblick darauf, was Prozesszustände angeht, ne, dass eben wirklich durch den Trap und das Anstoßen der Einlagerung der Prozess blockiert wird, dass er dann in den Zustand bereitgesetzt wird. Und was eben da im Einzelnen alles angepasst werden muss, eben Page-Descriptor anpassen. Und dass der Prozess dann irgendwann wieder laufen wird. Ja, war in der Vergangenheit immer wieder mal eine ganz nette Klausurfrage. Ja, kann man auch so ein bisschen die Brücken schlagen zwischen den verschiedenen Gebieten. Ne? Was passiert beim Pagefall? Was hat das mit den Prozesszuständen zu tun? Was ich irgendwann auch mal hatte, war ein einfach so ein Stück Beispielprogramm. Ja, und jetzt gehen Sie davon aus, was weiß ich, die und so sieht der Adressraum aus und der Pointer zeigt da und dahin und was passiert, wenn man jetzt die Funktion aufruft, ja, also quasi. Und dann muss man überlegen, wie ist der Adressraum aufgebaut, stellt fest, ah ja, die Seite ist ausgelagert, steht natürlich dann in der Anleitung drin, dann, und was bedeutet das dann im Prozesszuständen und dass ein Trap ausgelöst wird und diese ganze Story außenrum, ja, also das sind, kann man eigentlich so ganz schöne, quasi zusammenhängende Fragen draus bauen. Und wenn Sie alte Klausuren anschauen, finden Sie solche Sachen also auch. Und gucken Sie sich das ruhig mal durch, diese Sachen, und ja, diskutieren Sie es auch intern vielleicht mal. Wir können da auch in Übungen natürlich dann drüber reden. Und ansonsten sind solche Sachen natürlich typischerweise dann für eine Fragestunde eine feine Sache, wenn Sie dann so das Gefühl haben, das haben Sie doch nicht so richtig verstanden, dass Sie dann einfach sagen, ich soll sowas nochmal erklären zum Beispiel. Gut, jetzt die andere Frage ist natürlich, was ist, wenn ich keinen Platz im Speicher habe? Dann muss ich was rauswerfen. Und dann, da geht es also um die Ersetzungsstrategien, also die Verdrängung eingelagerter Fragmente, Seiten oder Segmente rauswerfen. Das ist natürlich eine Konsequenz, wenn wir eine Ladestrategie bei Hauptspeichermangel durchsetzen wollen, wenn also letztendlich eine Überbelegung des Hauptspeichers vorliegt. Was also im Endeffekt heißt, der Speicherbedarf aller Prozesse, die gerade aktiv sind, ist größer als der verfügbare physikalische Speicher. Das kann im Prinzip auch passieren, wenn Sie eine sehr ausufernde Fragmentierung haben, eine externe Fragmentierung haben. Wenn also im Endeffekt also bei Segmentierung, wenn also die Segmente irgendwie verstreut rumliegen und Sie haben für ein Segment, das Sie einlagern wollen, einfach keinen zusammenhängenden Platz, dann müssen Sie auch andere rauswerfen. Ja? Das ist ja natürlich das Praktische daran, wenn Sie, also bei Segmentierung ist es ja so, da werden, wenn da ein- und ausgelagert wird, dann ganze Segmente ausgelagert. Und wenn so ein Segment 10 Megabyte groß ist, dann werden 10 Megabyte rausgeschmissen. Ja? Das ist also bei der Seitenadressierung schöner. Da werden die Seiten, wenn die 4 Kilobyte groß sind, wie sie typischerweise sind, dann können die auch 4 Kilobyteweise ein- und ausgelagert werden. Ja? Bei Segmentierung müssen Sie immer ganze Segmente ein- und auslagern. Und wenn Sie ein großes Segment einlagern wollen, dann brauchen Sie natürlich entsprechend viel Platz am Stück. Und wenn Sie den nicht haben, müssen Sie andere Segmente rauswerfen, sonst können Sie es nicht einlagern. Obwohl vielleicht die Fragmente, die im Speicher sind, zusammen groß genug wären. Das hilft Ihnen natürlich bei Segmentierung gar nichts. Sie brauchen ein Fragment am Stück. Also deswegen kann das also auch da eben die Folge sein, dass man verdrängen muss. So, jetzt gibt es da verschiedene Verfahren und das schönste Verfahren ist natürlich das optimale Verfahren namens Opt oder B plus? Nee, wie hieß der? Hat noch einen anderen Namen. Aber also Opt ist so der Standardname dafür, das optimale Verfahren. Es wird das Fragment einfach verdrängt, das in der Zukunft am längsten nicht mehr verwendet werden wird. Also quasi das am längsten nicht gebraucht wird. Das ist natürlich unrealistisch, weil Sie wissen ja nicht, wie die Zugriffe auf die Seiten in Zukunft aussehen werden. Ja? Sie können das Verhalten des Prozesses in Zukunft ja nicht unbedingt beobachten. Sie können es eventuell natürlich durch entsprechende Code-Analyse ein Stück weit schon vorhersagen, aber die Frage ist natürlich, lohnt sich das? Hat man da was davon? Ja, also wenn Sie also dieses Verfahren tatsächlich realisieren wollten, bräuchten Sie ein Wissen über den weiteren Verlauf der Ausführung. Das Laufzeitverhalten des Prozesses müsste also im Voraus bekannt sein. Da hilft aber nicht nur Code-Analyse, denn der Ablauf eines Prozesses hängt ja häufig auch von irgendwelchen Werten ab, die irgendwoher gelesen werden. Ja? Von irgendeinem Kommunikationskanal, von der Datei, von der Tastatur. Wenn Sie diese Werte nicht vorher kennen, dann können Sie auch nicht sagen, wie oft der Prozess zum Beispiel durch eine Schleife durchlaufen wird. Ja? Und damit wissen Sie auch nicht, wie er zeitlich auf weitere oder wie er sich im Fall von einer If-Anweisung verhalten wird, ob er da oder da hinspringt. Und damit wissen Sie auch nicht, auf welche Seiten er zugreifen wird. Und was Sie natürlich schon gar nicht wissen, ist, welche asynchronen Programmunterbrechungen es eventuell noch geben wird. Die ja natürlich auch dazu führen, dass der Prozess möglich oder der Ablauf letztendlich unter Umständen völlig unterschiedlich weiterläuft. So, das heißt also, so richtig kennen Sie dieses Verfahren, können Sie dieses Verfahren nicht realisieren. Man kann eventuell ganz gute Approximationen realisieren. Man möchte natürlich im Endeffekt eine möglichst gute Approximation haben. Aber insgesamt hat dieses Verfahren eigentlich nur einen wirklich echten guten Zweck. Das ist nämlich, dass man in Modellen natürlich damit arbeiten kann, wo man sagt, also gegeben sei folgende Seitenreferenzfolge und dann verhält sich ein Verfahren so und so. Und wenn Sie die Seitenzugriffsfolge quasi vorab festlegen können, dann können Sie mit dem Opt-Verfahren sagen, okay, wie viele Verdrängungen wird es geben? Ja, das ist der minimale Fall dann. Und für alle anderen Verfahren können Sie dann hinterher beurteilen, wie gut die sind. Ja. Bei Theoretikern ist dieses Verfahren sehr beliebt und es gibt also haufenweise Papers drüber. Ich kenne auch Gruppen, also in letzter Zeit hat es ein bisschen nachgelassen, aber also es gab auch in Deutschland einige Betriebssystemgruppen, die haben also typischerweise ihre Arbeiten, haben sie sich gerade mit solchen Dingen beschäftigt und da also alle möglichen Varianten von solchen Verfahren, bei denen man letztendlich davon ausgeht, man weiß, wie die Seitenzugriffsfolgen in Zukunft sein werden. Ja? Und dann schreibt man also fette Papiere über irgendwelche Dinge, die in der Praxis völlig unbrauchbar sind. Ja? Gut. Aber wie gesagt, also als quasi Vergleichsmaßstab für theoretische Betrachtungen ist es nun, hat es einen Wert und das ist es dann auch. So, die Frage ist jetzt natürlich, was machen wir in der Praxis? Also gerade hier in Erlangen interessiert uns natürlich schon, was kann man machen, um in der Praxis vernünftige Betriebssysteme zu bauen und wie funktionieren denn reale Betriebssysteme überhaupt? Eine Approximation ist typischerweise, dass man sagt, na gut, ich beobachte einen Prozess ein Stück weit und gehe mal davon aus, so wie er sich bisher verhalten hat, wird er sich in Zukunft ungefähr auch verhalten. Ja? Das stimmt natürlich nicht immer. Gerade manchmal hat man so Phasen im Programm, wo ein Programm eine Zeit lang irgendetwas vorbereitet und dann mit den Daten, die vorbereitet wurden, dann irgendwelche weiteren Berechnungen anstellt. Und dann haben sie unter Umständen mal so Brüche drin, ja, wo dann plötzlich auf völlig andere Seiten zugegriffen wird. Gut, das ist dann halt so. Aber so ein Stück weit ist es schon so, dass man nach dem Programm sehr viel in Schleifen laufen, ja gut, bei jedem Schleifendurchlauf werden natürlich mehr oder weniger doch ähnliche Adressbereiche dann adressiert. Ja? Sodass also zum großen Teil eben die Beobachtung der Vergangenheit schon einen ganz vernünftigen Schluss auf die Zukunft ermöglicht. So, was gibt es nun für Möglichkeiten? Eine Möglichkeit wäre FIFO, First In, First Out. Das heißt also, das zuerst eingelagerte Fragment, also das quasi am längsten im Speicher vorhandene Fragment wird rausgeworfen. Das ist natürlich ein bisschen so eine Geschichte, weil es kann ja durchaus sein, dass das intensiv benutzt wird gerade. Und es dann rauszuwerfen, ist vielleicht dann nicht so interessant. Interessant bei dem FIFO, bei der FIFO-Eigenschaft ist aber, dass also viele andere Strategien doch letztendlich in Grenzsituationen genau auf so ein FIFO rauslaufen. Es wird halt einfach das Fragment, das am längsten drin ist, rausgeworfen. Im Zusammenhang mit FIFO wird vielleicht, also gerade wenn Sie vielleicht Bücher dazu lesen, wird auch der Begriff der FIFO-Anomalie vielleicht Ihnen mal über den Weg laufen. Das ist ein theoretisch ganz interessanter Effekt. Üblicherweise würde man ja erwarten, wenn ich den Speicher größer mache, dass die Zahl der Seitenersetzungen, die ich durchführen muss beim Lauf eines Prozesses, sinkt. Je mehr Speicher da ist, desto weniger wird es notwendig sein, eine Seite rauszuwerfen und eine andere einzulagern. Und die FIFO-Anomalie sagt, also bei einer bestimmten Seitenreferenzfolge, und ich habe also so den schweren Verdacht, diese Seitenreferenzfolgen, an denen man diese FIFO-Anomalie zeigt, sind also extrem konstruiert. Aber egal wie, also es gibt Seitenreferenzfolgen, wenn man sagt, der Prozess greift auf die Page zu, dann dreimal auf die Page, dann auf die und so weiter. Dann gibt es also solche Folgen und da kann man dann zeigen, wenn man den Speicher vergrößert, dass die Zahl der Einauslagerungen steigt. Was man natürlich genau nicht erwarten würde. So. Wie gesagt, ich denke, es ist eher mehr ein theoretisches als ein praktisches Problem, aber wie gesagt, der Begriff FIFO-Anomalie mag Ihnen irgendwo mal über den Weg laufen und genau das sagt das aus. Es ist insofern vielleicht nicht ganz uninteressant, also wenn es bei Seitenreferenzfolgen dazu kommt, ja, und andere Strategien verhalten sich in Grenzfällen wie FIFO, dann kann es also tatsächlich auch mal passieren, dass bei einer normalen Strategie tatsächlich das Vergrößern von Speicher dazu führt, dass die Zahl der Seitenersetzungen nicht sinkt. Ja, gut, aber wie gesagt, ich glaube, es ist eher konstruiert und nicht wirklich praxisrelevant. So, eine Möglichkeit wäre das Least Frequently Used, das am seltensten genutzte Fragment. Das heißt, man zählt einfach die Zugriffe auf Fragmente und schmeißt dann im Zweifelsfall das raus, das am seltensten angefasst wurde. Was natürlich nicht unbedingt bedeutet, dass es nicht gerade benutzt wurde und auch als nächstes gleich wieder benutzt wird. Ja, ich meine, sehr selten benutzt ist immer so eine Geschichte. Also man geht natürlich über einen gewissen Zeitraum auch. Ne? Und man kann natürlich schon sagen, also wenn ein Fragment oder eine Page vor langer Zeit mal benutzt wurde und jetzt in letzter Zeit sehr selten, dann könnte es schon sein, dass der Prozess diesen Codeabschnitt, in dem da zugegriffen wurde, einfach verlassen hat und dann braucht er es auch nicht mehr. Ja. Eine Alternative ist, und es gibt auch Leute, die sagen, das ist vielleicht gar nicht so doof, ist most frequently used, dass man sagt, also wenn jemand da sehr intensiv auf irgendwas zugreift, naja, dann wird er jetzt ja vielleicht auch wieder aufhören, aber ist die Frage, ob das wirklich, ja, gut. Also sind in der Praxis nicht so arg relevant, diese frequently used Konzepte. Least recently used. Das am längsten nicht mehr genutzte Fragment. Ich glaube, in alten Folien, irgendwo kommt es nachher auch nochmal. Bosch hat es anders formuliert und das haben wir immer alle nicht verstanden. Das kürzlich am wenigsten oder sowas, glaube ich, hat das übersetzt. Also, aber man muss ganz klar sagen, das am längsten nicht mehr genutzte Fragment. Es liest recently used. Ja? Ich gucke mir einfach an, also auf welches Fragment wurde die längste Zeit nicht zugegriffen. Und dann gehe ich mal davon aus, naja, also wenn es jetzt so lange nicht benutzt wurde, dann wird es auch in Zukunft wohl nicht mehr benutzt werden. Ne? So irgendwo auch die Strategie, wie man meine Freundin irgendwo meinen Kleiderschrank aufräumt oder ausmüllt. Ne? Hat sie auch schon mal gemacht, so Zettel reingehängt irgendwo und wenn ich die nicht gemerkt hätte, dann hat sie, okay, also jetzt hast du so lange nicht zugegriffen. So quasi, das kommt jetzt in die Altkleidersammlung. Ja, also. Wobei so mit solchen Erklärungen, dass das dann also in Betriebssystemtechnik etablierte Strategien sind, kommt man dann aber nicht gut mit an. Gut. Ja, was man macht an der Stelle, gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann Zeitstempel machen, man kann irgendwelche Stapeltechniken, Referenzlisten einsetzen, gucken wir uns mal an. Das Problem ist, man muss immer ein bisschen gucken, wie aufwendig ist es dann, das festzustellen. Ja? Wenn man natürlich, man muss ja im Endeffekt bei jedem Seitenzugriff irgendwo gucken, da wurde jetzt zugegriffen, um hinterher festzustellen, wo wurde am längsten nicht zugegriffen. Ne? Gut, schauen wir uns im Detail jetzt dann nochmal an, diese Strategien. Also, eine generelle Möglichkeit sind Zählverfahren. Das war einfach das Auswahlkriterium, was die Häufigkeit von Seitenreferenzen ist. Also zählerbasierte Ansätze, die einfach Buch darüber führen, wie häufig wurde eine Seite, also für frequently used Strategien wäre das ein Ansatz, wie häufig wurde auf eine Seite zugegriffen. Das heißt, Sie bauen in jeden Seitendeskriptor in der MMU einen Referenzzähler ein und bei jedem Zugriff auf eine Seite inkrementieren Sie diesen Zähler. Das müssen Sie natürlich in Hardware realisieren, weil ansonsten wird man natürlich überhaupt nicht mehr glücklich. Wenn Sie also bei jedem Speicherzugriff quasi eine Addition noch ausführen in der CPU, dann wird das natürlich nichts. Ne? Das heißt also, letztendlich haben Sie eine sehr aufwendige Implementierung an der Stelle. Sie müssen also echt Hardware spendieren. Und zwar teure Hardware letztendlich. Das müssen Sie ja wirklich inkrementieren können. Sie brauchen also einen simplen Addierer. Und haben keine besonders gute Approximation von der Opt-Strategie. Ja. Also LFU haben wir gesagt, das ist jetzt die Seite mit dem kleinsten Zählerwert. Und da hatte ich jetzt schon drüber gesprochen, über diese Annahmen und was es dazu führt. Und bei Most Frequently Used eben die Annahme, dass kürzlich aktive Seiten eher kleine Zählerwerte haben. Also das ist quasi wie, was haben die Zählerwerte mit diesen Strategien zu tun? Aber wie gesagt, also ich finde die Strategien irgendwo eigentlich nicht wirklich brauchbar. Deswegen gucken wir uns lieber gleich Zeitverfahren an. Also wir gucken einfach die Zeitspanne zurückliegender Seitenreferenzen an. Und das sind dann verschiedene Realisierungen von dem LAU, also Least Recently Used. Man kann es auf Zeitbasis machen, das heißt, wir haben einen Zähler, letztendlich eine logische Uhr und bei jedem Speicherzugriff wird dieser Zähler erhöht. Ja. Und wird bei jedem Speicherzugriff wird dieser Zähler in den zugehörigen Seitendeskriptor geschrieben. Gut, das geht noch relativ einfach, wobei ja, Sie müssen halt einfach quasi ein Register kopieren in dem Augenblick auf Hardware-Ebene. Das kriegen Sie letztendlich durch eine entsprechende Hardware-Verdrahtung schon noch hin. Schwieriger ist es bei der Verdrängung. Jetzt müssen Sie im Prinzip die Seite mit dem kleinsten Wert suchen. Und Sie müssen also im Prinzip über alle Seitendeskriptoren drüber gehen und da das Minimum drin suchen. Und wenn Sie sich überlegen, ja, Sie haben also ein paar Gigabyte Hauptspeicher und 4 Kilobyte Seiten, dann sind Sie da ganz schön beschäftigt, das Minimum zu suchen. Ja? Also, ja. Also insofern ja, ist das vielleicht auch nicht optimal. LAU Stack ist eine Strategie, die zum Teil in Software realisiert wird. Jetzt nicht was Pages angeht, sondern zum Beispiel haben wir so eine Strategie im Unix-Dateisystem lange Zeit gehabt für den Blockbuffer-Cache. Das ist ein Zwischenspeicher für Seiten aus Blöcke von Dateien. Und der ist mit so einem LAU-Stack verwaltet worden. Das sind einfach verkettete Listen gewesen. Und wenn in dem Augenblick, wo letztendlich Also wenn was aus dem Blockbuffer-Cache reinkommt, wird es eben letztendlich hinten reingehängt. Und immer wenn eine Seite also aus dem Blockbuffer-Cache rausgeworfen wird, wird sie von vorne genommen. Und wenn auf Seiten zugegriffen wird, ich überlege jetzt gerade, in welche, also bei irgendwelchen Zugriffs, Dateizugriffssachen wurden die entsprechenden Blöcke wieder hinten angehängt. Ich bin jetzt momentan, habe es jetzt im Moment nicht parat mehr, an welcher Stelle es genau war. Aber letztendlich, dadurch, dass sie eben beim Zugriff quasi hinten ranhängen und zum Rausschmeißen vorne nehmen, haben sie im Endeffekt, das was sie vorne nehmen, sind quasi die am längsten nicht genutzten Seiten. Also das ist im Endeffekt das und ja, gut, vorne oder hinten ist jetzt immer die Frage, warum Sie den Stack betrachten. Aber also so wie es jetzt hier beschrieben ist, haben Sie einen Stack und bei jedem Seitenzugriff legen Sie die Seiten oben drauf. Was ich jetzt gerade beschrieben hatte, war, hängen wir hinten an. Aber jedenfalls wird im Endeffekt also bei dieser Strategie, so wie es hier beschrieben ist, die Seite unten im Stack einfach verdrängt. Und das ist die am längsten nicht genutzte. Die Frage ist einfach, wie realisiert man diesen Stack? Ja, das ist halt auch wieder so ein Problem. Im Endeffekt müssen Sie den eigentlich über irgendwelche verketteten Listen oder irgend sowas realisieren. Und dann haben Sie halt auch wieder das Problem, dass er wirklich bei jedem Seitenzugriff an dem Stack was rumfummeln müssen. Ja, und wie gesagt, das müssen Sie auch wieder in Hardware realisieren, ansonsten ist das nicht vernünftig machbar. Und verkettete Listen in Hardware verdrahtet zu manipulieren, kann man schon machen, ja, aber ist natürlich letztendlich wieder teure Hardware. Ja, und das kriegen Sie auch nicht in einem Taktzyklus hin, das heißt, Sie bremsen Ihre ganze Hardware aus. LAU-REF wäre, Sie führen ein Buch über alle zurückliegenden Seitenreferenzen, Sie schreiben das einfach auf und suchen da drin die Seite mit dem größten Rückwärtsabstand. Ja, haben Sie aber letztendlich natürlich auch durch die Buchführung letztendlich eine lange Liste von Seitenreferenzen und müssen da drin im Endeffekt, müssen dann eine Sortierung drauf machen. Ja, und das ist also in dem Augenblick auch wieder eine teure Angelegenheit. So, diese Verfahren entsprechen natürlich letztendlich der Opt-Strategie, aber natürlich mit einem Blick in die Vergangenheit statt in die Zukunft. Das ist durchaus keine blöde Approximation in der Praxis, aber die Implementierung von all diesen Strategien ist einfach teuer. Ja. Und von daher sind sie zumindest bei dem normalen Hauptspeicherzugriff und der Realisierung von virtuellen Adressräumen so nicht verwendbar. Sie sind eventuell eben verwendbar, wenn man solche Strategien bei anderen Speicherverwaltungsdingen auf Software-Ebene machen möchte, wo man sowieso immer etliche Maschineninstruktionen hat, wenn man solche Blöcke verwaltet und dann kommt es unter Umständen auf so eine Verwaltung nicht mehr, dann reißt sie auch nicht mehr raus. Ja. Also insofern denke ich, das mal im Hinterkopf zu haben, diese Strategien ist gar nicht so schlecht. Es könnten Ihnen mal in der Praxis Probleme über den Weg laufen, wo man sich daran erinnern könnte. Aber das, was wir jetzt also wirklich in Hardware realisieren wollen, auf der Basis von einzelnen Maschinenbefehlen und Speicherzugriffen, das müssen wir anders machen. Und eine Möglichkeit wäre, wir verfolgen die Alterung von Seiten und benutzen dazu Referenzbits. Und wir können also im Seitendeskriptor ein Referenzbit haben und wenn auf die zugehörige Seite zugegriffen wird, dann setzen Sie das auf 1. Also am Anfang ist es 0 und in dem Moment, wo Sie zugreifen, dann setzen Sie es auf 1. So, und das Alter der eingelagerten Seiten wird dann irgendwie periodisch bestimmt. Das könnte man zum Beispiel so machen, dass man für jede Seite, für jede eingelagerte Seite einen Edge-Counter einführt. Da brauchen Sie also nochmal einen Zähler für jede Seite. Und der Zähler wird als Schieberegister implementiert. Und dieses Referenzbit wird einfach in dieses Schieberegister überführt, regelmäßig, und dann auf 0 gesetzt. Gucken wir uns gleich mal in der Praxis an. So. Und jetzt ist dieses kürzlich am wenigsten genutzte Seite. Also das, hier habe ich es übersehen, das sollte man nochmal übersetzen in die am längsten nicht genutzte Seite. Also am längsten nicht oder lange nicht genutzte Seite, nee, sehr lange nicht genutzte Seiten haben den Zählerwert 0. Ja, werden wir gleich sehen. Ja. Das heißt, sie wurden seit n Perioden nicht mehr referenziert. Gucken wir uns das mal an. Also, wir haben gewisse Zeitquanten, das können die Clock-Interrupts von der CPU sein, ja, alle 10 Millisekunden oder so. In diesem Zeitabstand werden die Referenzbit aller eingelagerten Seiten des laufenden Prozesses, das ist also durchaus überschaubar, die Menge, in die Schieberegister von den Seitendeskriptoren des laufenden Prozesses übernommen. Ja, Und wenn es das Referenzbit von einer Seite eine 1 ist, dann wird also diese 1 in dieses Schieberegister vorne reingeschoben. Ja? Im zweiten ist es auch eine 1, im dritten ist es eine 0 und beim vierten ist es wieder eine 1. So, und wenn Sie jetzt hier diese Werte anschauen, wenn das Referenzbit eine 0 war, na gut, dann wird hier vorne eine 0 reingeschoben. Wenn beim nächsten Clocktick wieder eine 0 reingeschoben wird, ja, und Sie betrachten diesen Wert hier als Zahl, dann wird natürlich mit jedem 0 reinschieben diese Zahl kleiner und mit jedem 1 vorne reinschieben wird die Zahl natürlich wieder ein Stück größer. Oder groß, einfach richtig groß eigentlich. Ne? Und wenn ein paar Mal Einsen reingeschoben worden sind, ist die Zahl natürlich sehr groß, aber mit jedem Clocktick altert die Seite. Ja, also mit jedem Clocktick, bei dem eine 0 reingeschoben wurde, altert die Seite. Und immer wenn also dieses Referenzbit hier übernommen wurde, wird es im Seitenskript auf 0 gesetzt. Ja? Das heißt, Sie haben also alle 10 Millisekunden zum Beispiel einfach die Aufgabe, die ganzen Referenzbits einmal in dieses Schieberegister rüberzunehmen. Das sollte man natürlich irgendwie auch in Hardware realisieren, sonst macht das keinen wirklichen Spaß. Und beim Auslagern die älteste Seite eines Prozesses zu suchen, heißt im Endeffekt, ja, hier drauf wieder das Minimum zu suchen. Da wird es natürlich jetzt wieder ein bisschen ekelig, weil man halt hier irgendwelche Zahlen vergleichen muss. Gut. Ja. Aber es ist überschaubar, weil wir halt hier nur die Seitendeskriptoren eines Prozesses betrachten und nicht alle. Ja. Gut, also das wäre eine Möglichkeit, das zu realisieren. Der Aufwand steigt natürlich ganz klar mit der Adressraumgröße des Prozesses, um den es hier geht. Je mehr Pages der hat, desto mehr solche Schieberegister braucht man. Ja. So, jetzt kommen wir zu den wirklich in der Realität eingesetzten Strategien. Also Second Chance zum Beispiel ist was Sie also in Systemen wie Solaris, Linux, ja, macOS hat nochmal eine Variante davon, was da tatsächlich eingesetzt wird. Ist im Prinzip so etwas Ähnliches wie FIFO, berücksichtigt aber die Referenzbits. Was man hier macht ist, man läuft periodisch über die Seitendeskriptoren des gerade laufenden Prozesses, also zum Beispiel bei jedem Clocktick oder alle paar Clockticks, untersucht sie, und wenn das Referenzbit 1 ist, also das Referenzbit wird immer dann auf 1 gesetzt, wenn auf eine Seite zugegriffen wird. Ja? Beim Zugriff auf eine Page müssen Sie ja sowieso den Seitendeskriptor, der dann typischerweise im TLB, also in diesem Translation Lookaside Buffer, also dem Cache für die Seitendeskriptoren liegt, in dem Augenblick, wo Sie auf die Seite zugreifen, brauchen Sie den Page-Deskriptor. Und da in der Hardware noch das Anknipsen eines Bits mit zu verdrahten, das ist eine Kleinigkeit. Ja, das kostet nicht wirklich. Ja. Also, und das kostet auch keine Zeit, also das ist simpel. Also das Einschalten der Referenzbits passiert immer, wenn Sie auf eine Seite zugreifen. Und periodisch gucken Sie sich diese Referenzbits an. Achso, man muss noch dran denken, das machen Sie also im Cache, im TLB. Wenn natürlich jetzt eine Seite aus dem TLB verdrängt wird, ja, dieser Translation Lookaside Buffer kann ja nur eine sehr überschaubare Zahl von Pages von Seitendeskriptoren aufnehmen. Der ist ja in der Hardware realisiert als assoziativer Speicher. Das heißt also, Sie legen am Eingang von diesem assoziativen Speicher quasi die logische Adresse an und am Ausgang haben Sie die physikalische. Ja, das macht Ihnen der TLB. Assoziativer Speicher gehört mit zu den am komplexesten, von der Verdrahtung her, von der Hardware-Verdrahtung her, zu den komplexesten Schaltungen, die es gibt. Und je größer Sie den machen, desto aufwendiger wird der. Das heißt, der hat typischerweise, was weiß ich, 64 Einträge oder sowas. Die werden auch nicht größer normalerweise. Ja? Und jetzt kann es natürlich sein, wenn Sie mehr wie 64 Seiten aktuell benutzen, dann muss unter Umständen halt mal so ein Page-Descriptor aus dem TLB rausgeworfen werden und ein anderer reingeladen werden. Ja, das ist halt übliche Verdrängung aus dem Cache und neu reinladen in den Cache. In dem Moment, wo Sie natürlich den Page-Descriptor aus dem TLB verdrängen, zurück in den Speicher schreiben, müssen Sie dieses Referenzbit wird dann bei der Gelegenheit halt mitgeschrieben und wenn er wieder reingeladen wird, kommt es halt auch wieder mit. Ja. Also insofern haben Sie, das ist auch noch ein bisschen ein Problem, in dem Augenblick, wo Sie natürlich diese Referenzbits untersuchen wollen, müssen Sie im Prinzip dem TLB sagen, schreib mal deine ganzen Inhalte in den Hauptspeicher zurück, weil Sie können mit normalen Maschinenbefehlen natürlich nicht die TLB-Einträge untersuchen. Ja? Das heißt also, Sie müssen bitte einmal TLB rausschreiben, aber gut, 64 Register in Speicher schreiben ist jetzt nicht das das große Drama, ja. Wenn Sie das also alle zig Millisekunden mal machen, ja, also dann reißt das nicht raus. So, jetzt untersuchen Sie die Referenzbits. Wenn das Referenzbit 1 ist, dann setzen Sie es auf 0 und dann muss das natürlich auch wieder in den TLB entsprechend geladen werden, klar. Und Sie sagen, okay, die Seite erhält aber noch eine Chance. Sie ist ja quasi während des letzten Durchlaufs offensichtlich referenziert worden. Ich schmeiße sie nicht gleich raus. Wenn aber das Referenzbit bereits 0 ist, dann heißt das, seit dem letzten Untersuchen der Referenzbits hat keiner mehr auf diese Seite zugegriffen. Das heißt, die ist schon eine ganze Zeit lang nicht mehr genutzt worden. Also ist sie ein Ersetzungskandidat. Ja. Das ist vielleicht nicht die am längsten nicht genutzte Seite, aber es ist eine lange nicht genutzte Seite. Das ist eigentlich das Wesentliche. Ja. Blöd ist natürlich, wenn ein Prozess sehr aktiv ist quasi mit seinen Seiten und überall mal hingreift. Ja. Dann bedeutet es nämlich, Sie untersuchen alle Seiten und stellen fest, oh Scheiße, der hat überall drauf zugegriffen. Ja gut, und beim nächsten Durchlauf, ja gut, also Sie rennen einmal rum, setzen alle Referenzbits von 1 auf 0 und beim nächsten Durchlauf finden Sie natürlich, dass die erste dann, die hatten Sie ja gerade auf 0 gesetzt, wenn der Prozess nicht zwischendurch auf einem anderen Prozessor vielleicht das Ding gerade schnell mal wieder auf 1 gesetzt hat. Aber ansonsten finden Sie beim nächsten Durchlauf im Prinzip die erste Seite, das ist quasi die älteste, die Sie dann rauswerfen. Das heißt also in dieser Situation, wenn der Prozess überall ständig zugreift, entartet letztendlich dieses Second Chance zu dem FIFO. Ja, aber dann hilft es Ihnen eh nichts, dann hat der Prozess eigentlich zu wenig Seiten, ja, zu wenig Seitenrahmen und dann sind Sie sowieso in der Grenzsituation und das Ganze läuft nicht mehr gut. Der bräuchte dann eigentlich mehr Seitenrahmen, damit er überhaupt vernünftig arbeiten kann. Diese normale Second Chance unterscheidet jetzt nicht lesende und schreibende Seitenzugriffe, wobei man das natürlich ein Stück weit vielleicht schon unterscheiden sollte, wenn Sie rein lesende Seitenzugriffe sind insofern haben einen gewissen Vorteil. Wenn Sie eine Seite nur lesen, dann brauchen Sie sie nicht zurückschreiben in den Speicher, wenn Sie sie verdrängen wollen, sondern können Sie sie einfach überschreiben. Schreibende Seitenzugriffe hat natürlich zur Folge, dass Sie die Page auch auf die Platte rausschreiben müssen, weil sie ja modifiziert wurde. Ja? Das heißt also, eine modifizierte Seite auszulagern ist teurer als eine nicht modifizierte Seite, weil die nicht modifizierte müssen Sie nicht auslagern, sondern die müssen Sie nur beim nächsten Zugriff wieder einlagern, wenn Sie sie anderweitig verwendet haben. Also gucken wir uns nochmal das normale Clock an. Also nehmen wir mal an, wir haben hier diese Seiten namens S, E, C, O, N und D. Also das sind die Namen der Seiten, diese Buchstaben. Wir laufen jetzt so rum, ja? Und unser Zeiger und unser Untersuchungszeiger, das ist also quasi ein eigener Prozess, ja? Das ist so ein Pager-Prozess, der läuft quasi immer über die Seiten und knipst die Bits aus, ne? Beziehungsweise stellt dann fest, was auszulagern ist. Also der guckt hier an, stellt fest, A, E ist aktiv beziehungsweise war in der letzten Phase, seit ich mit meinem Zeiger hier das letzte Mal vorbeigekommen bin, ist es aktiv gewesen. Das heißt also, es ist kein Auslagerungskandidat. Ich lasse das Ding im Speicher, setze aber das Referenzbit auf 0. Dann gucke ich weiter, gucke mir diese Seite C an. Die war offensichtlich auch aktiv, also ich setze die auf 0 und lasse sie aber drin. So, dann gehe ich mit meinem Zeiger weiter, komme auf das O, stelle fest, oh ja, das ist ja schon 0, das heißt, seit ich hier beim letzten Mal rumgekommen bin, hat keiner mehr diese Seite modifiziert. Das ist ein Auslagerungskandidat. Ich kann diese Seite für jemand anderen verwenden. Ja. Was in der Praxis gemacht wird, also vom Solaris-System weiß ich es ganz gut, da haben wir uns das mal genauer angeschaut. Da gibt es einen Prozess, der, wie gesagt, einfach rumläuft und die Seiten untersucht. Das ist quasi ein Kernel-Prozess, der läuft ständig im Betriebssystem und guckt sich die Seitendeskriptoren an. Und der mit einer gewissen Rate guckt, man kann sich schon vorstellen, wir haben ja sehr viele Seiten im Speicher, nicht? Haben ja einen großen Speicher, irgendwo ein paar Gigabyte. Das heißt also, der läuft auf diesen, haben wir 4 Gigabyte, hat 2 hoch 32 und wir haben eine Seitengröße von 2 hoch 12, dann haben wir 2 hoch 20 Seiten, ist man schon eine Weile beschäftigt, wenn man die ganzen Seitendeskriptoren von diesen 2 hoch 20 Seiten betrachten will. Ja, und die sind ja auch verschiedenen Prozessen zugeordnet. Man muss ja also in die entsprechenden Prozesskontrollblöcke reingucken und so reihum die betrachten. Und was dieser Prozess eben macht, ist, er tut das und wenn er eine Seite feststellt, die eben die zweite Chance quasi nicht genutzt hat und also jetzt seit dem letzten Durchlauf, was ja eine Weile her ist, nicht genutzt wurde, dann wird die ausgelagert. Ja, und wir werden dann nachher noch sehen, mit diesem vorausschauenden Auslagern, die wird zwar ausgelagert, das heißt, diese Seite ist dann für die Einlagerung von einer anderen Seite nutzbar, aber dieser Auslagerungsprozess läuft unabhängig davon. Ja? Das ist quasi also einfach ein Seitenauslagerer. Und das Interessante im Fall von Solaris ist, die Frage ist ja, wie schnell rennen Sie über die Seiten? Wie oft untersuchen Sie so eine Seite? Und abhängig davon, wie viel freien Speicher Sie im Hauptspeicher haben, läuft dieser Auslagerer sehr langsam und je voller Ihr Speicher wird, desto schneller fängt er an zu rennen. Ja? Und also desto schneller schmeißt der Seiten raus. Ja? Und damit haben Sie immer die Chance, also, dass Sie, wenn Sie was einlagern wollen, Sie zumindest einen Seitenrahmen finden, der bereits ausgelagert wurde, das heißt, den können Sie dann überschreiben. Ja? Und wenn die Seite dann doch noch verwendet wird, da kommen wir nachher noch drauf, auf dieses Page Reclaiming, dass Sie dann quasi, wenn bevor es tatsächlich so eine Seite überschrieben wurde, dass Sie dann auch quasi für den Prozess, der Sie dann doch noch verwendet hat, rechtzeitig, dass Sie für den auch quasi wiederverwendbar wird, ohne dass neu eingelagert werden muss. Da kommen wir aber nachher noch drauf. Gut, also diese Second Chance, das ist also eine in der Realität durchaus genutzte Strategie. Es gibt noch eine Erweiterung, das ist so ein Enhanced Second Chance. Da prüft man zusätzlich auch noch, ob schreibend oder nur lesend referenziert wurde. Die Grundlage dafür ist ein zweites Bit, ein Modify-Bit oder ein Dirty-Bit. Eine Seite wird dann als Dirty betrachtet, wenn sie eben verändert wurde seit der letzten Einlagerung. Ja, wenn eine Seite von der Platte eingelagert wird, dann wird natürlich die Fassung auf der Platte jetzt nicht vernichtet deswegen. Ja, die liegt dort noch. Und wenn sie im Hauptspeicher nicht modifiziert wurde, dann kann man sie im Hauptspeicher natürlich jederzeit einfach wegwerfen, weil man hat sie ja noch auf der Platte. Aber wenn sie im Hauptspeicher verändert wurde, wenn das Dirty Bit gesetzt wurde, dann muss ich sie natürlich erstmal auf die Platte rausschreiben, bevor ich sie im Hauptspeicher wegwerfen darf. Insofern ist dieses Dirty Bit auch noch eine wichtige Sache. Typisches Bit im Page Descriptor. Und auch natürlich ganz einfach in der Hardware realisierbar. Im Rahmen vom Store-Befehl muss es halt angeknipst werden. Ja? Oder auch noch, falls es noch andere modifizierende Befehle gibt. Ja, und jetzt kann man natürlich, wenn man das Dirty Bit und das Referenzbit betrachtet, hat man verschiedene Paarungen. Man hat, wenn beide Null sind, dann ist es ungenutzt. Völlig ungenutzt, nicht lesen, nicht schreiben, zugegriffen. So eine Seite rauszulaufen, ist natürlich die beste Wahl. 01 heißt, ist die Seite wurde modifiziert, aber nicht gelesen. Gut, kann man sagen, okay, wenn sie lange nicht gelesen wurde, wird vielleicht auch nicht so schnell wieder darauf zugegriffen. Ist vielleicht keine schlechte Wahl. Kürzlich gelesen ist vielleicht keine gute Wahl, weil also typischerweise wird Speicher häufiger gelesen wie geschrieben in der Praxis. Ne? Und ist die Chance, dass vielleicht nächster Zeit wieder drauf zugegriffen wurde, werden wird, relativ groß. Und kürzlich beschrieben und, achso Moment, was hatten wir beschrieben? Ja, kürzlich gelesen, okay, ist nicht so gut. Und kürzlich beschrieben ist natürlich die schlechteste Wahl. Das ist also eine Seite, die ja, letztendlich eben vor kurzem erst beschrieben wurde, das heißt modifiziert wurde. Das heißt, wenn ich die jetzt rausschreibe, dann ist die Chance, dass, also sie ist gerade aktiv in Benutzung. Ich habe den Aufwand, ich muss sie zurückschreiben auf die Platte. Ich habe also größeren Aufwand für die Ersetzung als nur kürzlich gelesen. Kürzlich gelesen heißt zwar, sie ist in letzter Zeit in Nutzung gewesen, aber ich muss sie zumindest nicht rausschreiben, wenn ich sie wieder verwenden möchte. Ne? Ja, und nur beschrieben heißt, ja, sie ist länger nicht genutzt worden, aber sie ist modifiziert. Ist natürlich ohnehin dann mal ganz nützlich, sie mal wieder quasi den Stand auf der Platte zu aktualisieren, ja, damit man sie dann wieder benutzen kann. Ne? Aber was quasi das Referenzbit auf 1 hat und das Modifikationsbit auf 1 hat, das ist also im Endeffekt eine, die ist wirklich, also sie ist modifiziert, der Aufwand ist hoch, sie rauszuschreiben und sie ist in letzter Zeit verwendet worden, also das ist quasi die schlechteste Wahl. Das ist eine Strategie, die die Basis auch bei macOS ist und auf die Weise kann man letztendlich zwei Umläufe machen, man kann dann sagen, okay, gut, beschriebene schreibe ich erstmal raus, ja, dann, und im nächsten Durchlauf sind sie dann wirklich ungenutzt. Ich stoße quasi beide Sachen an. Also bei beschriebenen stoße ich das Auslagern an, unabhängig davon, und das Modifikationsbild setze ich zurück, und erst wenn quasi jemand auf 0,0 ist, dann ist er wirklich der echte Ersetzungskandidat. Ja. Also so, solche Modifikationen gibt es noch, um einfach solche Verfahren zu optimieren. Gut, das ist jetzt erstmal, wie man in der Praxis mit umgeht. Ja, also LRU-Strategie quasi als Theorie dahinter und eben sowas wie Second Chance in verschiedenen Varianten als die Annäherung an ein LRU, eine Annäherung, die in der Praxis eben auch vernünftig realisierbar ist. Denn gegenüber allen anderen Varianten, die wir hatten, hat so ein LRU halt einfach den, so ein Second Chance in seinen Varianten halt den großen Vorteil. Wir müssen nur einzelne Bits setzen. Ja, und wir gucken uns im Ernstfall auch nur einzelne Bits an. Ja, wir vergleichen nicht irgendwo riesige Mengen von irgendwelchen Zählern und suchen ein Minimum oder so, sondern wir gucken uns wirklich einzelne Bits an. Ja. So, und was ich jetzt schon gesagt hatte im Zusammenhang mit diesem Second Chance, wie es zum Beispiel beim Solaris realisiert ist, ist es natürlich keine gute Idee, Seiten erst dann auszulagern, wenn man eine einlagern will. Ja. Sondern ist es sicherlich schon eine ganz gute Strategie, eine gewisse Reserve zu haben an solchen Seitenrahmen und das Auslagern von Seiten unabhängig von dem Bedarf der Einlagerung zu machen. Und das ist, indem man eben letztendlich einen Freiseitenpuffer realisiert. Das ist vielleicht eine gewisse Alternative von Seitenersetzung, die nur so einen Vorabruf nutzt. Es ist halt letztendlich ein vorausschauendes Rauswerfen. Ja? Und man macht das üblicherweise mit Schwellwerten. Man hat also so einen Low-Wert, wenn also weniger, also solche Seitenrahmen weniger, also unter diesem Schwellwert, die Zahl der freien Seitenrahmen unter diesem Schwellwert sinkt, dann fängt man einfach an, Seitenrahmen auszulagern, ja, um Seitenrahmen eben als frei markieren zu können. Man kann im Prinzip Seitenrahmen auch dann als frei markieren, wenn sie eben nur gelesen wurden, wenn das Dirty Bit nicht gesetzt wurde. Man muss nur solche auslagern, die eben das Dirty Bit gesetzt haben. Und wenn der Schwellwert über den High-Wert geht, also wenn sehr viele Seitenrahmen frei sind, dann kann man natürlich auch sagen, okay, jetzt tue ich zum Beispiel von weitere Seiten von gerade aktiven oder bereiten Prozessen einlagern, um einfach im Ernstfall Page-Faults zu vermeiden. Ja. Und ich denke, so eine gewisse Balance da dazwischen ist eigentlich immer eine ganz gute Strategie. Also man will ja in der Praxis möglichst Seitenfehler eben vermeiden. Und diese Auswahl greift jetzt natürlich auf diese Referenz- und Modifikationsbit zurück. Also es ist im Prinzip eigentlich eine Kombination mit so einem Second Chance, also gerade dieses Auslagern, wenn dieser Low-Wert unterschritten wird. Ne? Und wie gesagt, also dieser Zeiger, dieser Second Chance-Zeiger, was dann in der Praxis häufig gemacht wird, ist, dass das einfach die Geschwindigkeit, mit der der eben über die Seiten drüber läuft, dass das eben abhängig vom Zählerstand der freien Seiten ist. Und da kann man natürlich auch mit so einem High-Zähler sagen, okay, wenn ich sehr, sehr viele Seiten frei habe, dann brauche ich natürlich mit diesem Second-Chance-Zeiger überhaupt nicht mehr rumlaufen, dann muss ich nichts auslagern. Das ist die eine Überlegung. Die andere Überlegung ist natürlich, mein Gott, es schadet ja nicht so parallel die Auslagerung von modifizierten Seiten anzustoßen. Gut, es belastet natürlich den EA-Kanal zur Platte. Ja, die CPU belastet es nicht weiter. Es belastet natürlich die Speicherbandbreite, weil natürlich auf einen Speicherbus zugegriffen werden muss vom Plattencontroller mit DMA. Aber letztendlich, wenn man das also in einem moderaten Umfang macht, dann belastet es das Gesamtsystem nicht. Man hat halt schon den Vorteil, dass man halt, wenn man dann irgendwann Speicher braucht, dass halt einfach die Sachen draußen sind und man nicht dann noch großartig auslagern muss. So, solche freien Seiten werden dann üblicherweise in einen Zwischenspeicher gesteckt oder sie werden halt letztendlich quasi in einen Puffer freier Seiten eingehängt in irgendeiner Art und Weise. Aber die Zuordnung der Seiten oder zwischen den Seiten, also in dem Augenblick, wo ich eine Seite ausgelagert habe, ich kopiere sie ja nur raus. Der Inhalt ist ja noch drin. Ja? Und auch die Zuordnung dieser Seite zum entsprechenden oder des Seitenrahmens zur entsprechenden Seite in dem Prozess, also im Page-Descriptor, bleibt erhalten. Was man allerdings macht, ist, dass man das Anwesenheitsbit ausknipst. Das heißt also, die Seite ist noch da, die Adresse steht auch noch im Page-Descriptor, aber ich nehme das Present-Bit weg. Das heißt, wenn dann der Prozess darauf zugreift, kriegt er einen Page-Fault, aber dann stellt das Betriebssystem fest, ah ja, aber ich habe die Seite ja noch. Ja, ich muss sie nicht einlagern, sondern ich muss sie im Prinzip nur aus diesem Freiseitenpuffer wieder rausnehmen und das Present-Bit wieder einschalten und der kann weiterlaufen. Ja. Und sowas nennt man dann so ein Page-Reclaim. Ja, also ich hole sie mir quasi aus diesem Freiseitenpuffer zurück. Also wenn der Prozess rechtzeitig wieder darauf zugreift, bevor der entsprechende Seitenrahmen anderweitig verwendet wurde, dann kann er quasi seine da drin noch vorhandene Seite quasi wieder haben und die Sache ist in Ordnung. Und das kostet uns, gut, das kostet uns ein TWAP, das kostet ein paar Maschinenbefehle für die Überprüfung und das Anknipsen vom Present-Bit, aber da reden wir über eine überschaubare Zahl von Maschinenbefehlen. Das ist nicht teuer. Ja? Und das hat halt den großen Vorteil, dass man, wenn man freie Seitenrahmen braucht, sie sofort hat, die kann man sofort aus dem Freiseitenpuffer nehmen, da braucht man niemanden mehr fragen, aber wenn der Prozess darauf zugreift, kann er sie billig wieder haben. Ja, also das ist eigentlich eine sehr gute Kompromissstrategie. Das machen also solche Systeme wie Solaris oder auch Linux in der Praxis und man kann auf die Weise eben das Ganze optimieren. Ja. Gut. Und effizient ist es natürlich auch, weil die Ersetzungszeit von der Seite entspricht dann wirklich nur der Ladezeit, weil Sie müssen nicht mehr auslagern. Sie haben immer genug Seitenrahmen da. Ja, und wie gesagt, abhängig davon, wie viele Seiten in diesem Freiseitenpuffer sind, läuft eben dieser Second Chance Zeiger schneller oder langsamer rum. Ja, wenn Sie sehr viele Seiten in diesem Freiseitenpuffer haben, dann können Sie den irgendwann auch anhalten, weil dann brauchen Sie keine mehr freigeben. Ja. Und je kleiner die Menge der freien Seiten ist, desto schneller rennen Sie mit dem Second-Chance-Zeiger rum, desto schneller knipsen Sie quasi diese Bits aus und finden dann eben welche, die nicht genutzt wurden. Gut. Anderes Thema noch in dem Zusammenhang ist, wie verteilen wir die Seitenrahmen auf die Prozessadressräume? Wie viel physikalischen Speicher gebe ich denn welchem logischen Adressraum überhaupt? Natürlich braucht ein Prozess irgendwo eine kritische Masse von Seitenrahmen, damit er überhaupt vernünftig laufen kann. Ja? Und so ein Rechner gibt natürlich gewisse harte Begrenzungen vor. Eine gewisse obere Grenze ist natürlich die Größe des Arbeitsspeichers. Mehr Pages gibt es natürlich nicht physikalisch. Und eine Untergrenze ist im Prinzip eigentlich durch den komplexesten Maschinenbefehl definiert. Ja? Ich meine, Sie brauchen auf jeden Fall Textsegment, also eine Seite, in der der Maschinenbefehl selbst liegt. Und Sie brauchen natürlich die Seiten von den Operanden. Wenn Sie indirekte Adressierung haben, kann natürlich so ein Operand dazu führen, dass Sie mehrere Pages brauchen. Also erstmal die Page, auf die direkt durch den Operanden adressiert ist. Aber wenn das eine indirekte Adressierung ist, dann vielleicht auch noch die Page, auf die der Zeiger dann zeigt, der da im Operanden steht. Ja, und da kommt dann eine gewisse Menge von Pages raus. Das können, was weiß ich, 5, 6, 7, 8 oder sowas sein, also irgendwo in der Größenordnung im schlimmsten Fall. Denn nur wenn eben der gesamte Speicher, der für einen Befehl erforderlich ist, da ist, nur dann kann der ausgeführt werden. Ja? So, gut, das ist die Untergrenze. Ja, und irgendwo dazwischen liegt das natürlich in der Praxis. Jetzt ist die Frage, gebe ich jedem Prozess gleich viele Seiten? Mache ich es größenabhängig? Also ein Programm, das sehr groß ist, kriegt mehr Seiten, wie eins, das klein ist, mag ja schon sinnvoll sein. Ja? Wenn ein Programm klein ist, ist es vielleicht auch sinnvoll, ihm dann alle Pages zu geben, weil dann vermeidet man von vornherein, dass wenn der Prozess aktiv ist, dass ein Page-Fault auftritt. Wenn ein Programm sehr groß ist, ja gut, dann hat man vielleicht gar keine Chance, ihm alle Pages zu geben. Ne? Also wenn Sie so eine riesige Matrix anlegen, ja gut, wenn die größer ist wie der Hauptspeicher, dann geht es halt nicht anders. Ja. Und gut, und dann gibt es natürlich noch so ein bisschen weiche Parameter an der Stelle, also abhängig von der Systemlast und dem gewünschten Grad an Mehrprogrammbetrieb können Sie dann natürlich auch noch einstellen, ja, wie viel, wenn ich sehr viele Prozesse drin haben will, dann gebe ich jedem vielleicht ein paar weniger Seiten, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die dann alles Pagen anfangen und dann macht es keinen Sinn mehr, dann ist vielleicht besser, ein paar Prozesse im Rahmen dieser mittelfristigen Einplanung auszulagern, komplett rauszuschmeißen, alle Seiten rauszuschmeißen, damit die, die gerade im Rahmen der kurzfristigen Einplanung aktiv sind, dann möglichst wenig Page-Faults haben. Eine andere Überlegung ist auch, was für einen Wirkungsbereich habe ich bei der Seitenüberlagerung. Mache ich Prozess lokal, das heißt also, wenn Seiten ausgelagert werden, schmeiße ich nur Seitenrahmen raus, die von dem jeweiligen Prozessadressraum, das heißt also, ich lagere nicht, wenn ich was einlagern möchte, Seiten von einem anderen Prozess aus. Das hat natürlich zur Folge, dass der Prozess im Prinzip seine Seitenfehlerrate ein Stück weit selber kontrollieren kann und ein Prozess eben nicht Seiten anderer Adressräume auslagert. Das fördert natürlich ein gewisses deterministisches Laufzeitverhalten. Dann können Sie solche Seitenfehler letztendlich auch reproduzieren. Ja? Weil mit leichten Eingabeparametern einer gleichen Seitenmenge wird es natürlich immer die gleichen Traps dann geben. Damit haben die Seitenfehler gewisse richtige Trap-Eigenschaften. Wobei ein Seitenfehler für mich sowieso immer ein Trap ist. Ja? Sie erinnern sich vielleicht bei der Systemprogrammierung 1, da hat Watch das so ein bisschen hin und her diskutiert. Wann haben wir ein Trap, wann haben wir ein Interrupt? Ja, wenn es also reproduzierbar ist, wenn es vorhersagbar ist, dann ist es auf jeden Fall ein Trap. Und an der Stelle ist es natürlich. Und was für mich aber der ganz wesentliche Punkt ist, der Prozess löst es aus. Ja? Durch den Maschinenbefehl, den er gerade ausführt, den Load- oder den Store-Befehl, dadurch schmeißt er diese, löst er den Trap aus, weil eben er auf eine Adresse zugreift, die nicht da ist. Ja? Hätte er den Maschinenbefehl nicht ausgeführt, wäre der Trap nicht passiert. Global ist es natürlich so, da kann es auch sein, und dann ist natürlich die Verdrängung eventuell für den Prozess nicht vorhersagbar. Sehbar, weil halt ein anderer sehr aktiver Prozess, der halt gerade über so eine riesige Matrix drüber rennt, unter Umständen anderen Prozessen die Pages rausschmeißt. Ja? Und damit ist ein Seitenfehler letztendlich eben nicht vorhersagbar, er ist auch nicht reproduzierbar. Und das ist, wenn man die Kriterien, die Unterscheidungskriterien Trap und Interrupt anschaut, dass diese Nicht-Vorhersagbarkeit, Nicht-Reproduzierbarkeit ist natürlich schon eine gewisse Interrupt-Eigenschaft. Aber nichtsdestotrotz muss man immer noch sagen, es ist, also für mich ist das immer noch ein Trap, weil der Prozess dadurch, dass er diesen Befehl ausführt, ihn auslöst. Ja? Interrupt kann auch passieren, ohne, dafür muss ein Prozess ja gar nicht laufen. Ja? Interrupt passiert dadurch, dass letztendlich irgendein Gerät irgendwo an der Leitung zieht und also irgendwo einen Pegel anlegt am Prozessorbeinchen und der Interrupt-Controller löst dann irgendwas aus. Ja? Das ist extern. An der Stelle, wenn der Prozess auf die Speicheradresse, die ein anderer ihm rausgeworfen hat, nicht zugreift, dann passiert auch der Trap nicht. Ja, also insofern ist es eigentlich letztendlich immer noch ein Trap, aber es kommen gewisse Interrupt-Eigenschaften hinzu, nämlich eben diese Nicht-Reproduzierbarkeit, Nicht-Vorhersagbarkeit. Ja. Gut. Und der zeitliche Ablauf der Programmausführung ist damit natürlich abhängig davon, was passiert in anderen Adressräumen. Also insofern bekommt man sehr viel Nicht-Determinismus rein. Es gibt natürlich Kombinationen von beiden Ansätzen. Man könnte zum Beispiel sagen, Echtzeitprozesse machen lokale Seitenersetzungen. Denen schmeißt kein anderer was raus, weil da brauche ich eine Vorhersagbarkeit. Und bei normalen anderen interaktiven Prozessen, wo ich das nicht brauche, da kann ich auch globale Ersetzungen machen. Also solche Ansätze könnte man fahren. Anderer Punkt noch, auf den man dabei berücksichtigen sollte, ist Thrashing, Seitenflattern. Das ist ein ganz blödes Systemverhalten, dass Sie, also früher zumindest, heutzutage sind die Platten ja kleiner geworden, man hört es, also wenn es echte Platten sind, hört man es noch. Also früher konnte Seitenflattern dazu führen, dass Rechner durch den Rechnerraum gelaufen sind. Nämlich indem sie also durch sehr intensive Plattenzugriffe tatsächlich Schwingungen im gesamten Gehäuse bekommen haben. Und das dann zu, also wir hatten tatsächlich wirklich mal den Fall, dass so eine alte Perkin Elmer 3260, dass der Schrank tatsächlich im Rechnerraum das Hoppeln angefangen hat. Und ja. Und man hört es natürlich dann auch. So, was passiert? Sie haben Seiten-, Ein- und Auslagerungen en masse und das dominiert das gesamte Systemverhalten. Ja, also Sie lagern eine Seite aus und rennen im Prinzip ein paar Befehle später auf den Page-Fault genau für diese Seite und müssen sie wieder einlagern. Ja, müssen dazu natürlich irgendwas auslagern und das ist eine Seite, die blöderweise sofort von dem nächsten Prozess oder vom gleichen Prozess als nächstes wieder benötigt wird und wieder eingelagert wird. Das heißt also, im Endeffekt, also gerade bei globaler Seitenersetzung passiert das, bei lokaler eigentlich nicht. Die Prozesse sind in der Situation, dass sie eigentlich so am Kachel- oder Seitenrahmen-Minimum arbeiten und sie haben sehr viele potenziell lauffähige Prozesse, die immer wieder auch drankommen. Und immer wenn ein Prozess drankommt, stellt er halt fest, irgendein anderer hat mir gerade meine ganzen Pages rausgeschmissen, ich muss erstmal wieder einlagern. Er blockiert sich dadurch, ja, stößt die Einlagerung an, ein anderer Prozess kommt dran, stellt fest, blöd, alle Seiten sind draußen, werden ihm vielleicht gerade rausgeschmissen, stößt Einlagerungen an, der nächste kommt dran, scheiße, Seiten sind nicht da, stößt die Einlagerungen an. Ja, und ja, es wird eingelagert, gut, die Prozesse kommen dran, aber kommen vielleicht mal kurz dran, aber es werden sofort wieder neue Einlagerungen notwendig. Und wenn das also ganz krass wird, dann ist das System eigentlich nur noch mit dem Seiten-Ein- und Auslagern beschäftigt und macht nichts anderes mehr. Ne? Und nachdem der ganze Swap-Space natürlich irgendwie über die Platte verteilt ist, rumpelt die Platte natürlich dann ganz massiv rum und dann kommen eben solche Effekte zustande. Ja? Und ich meine aber selbst sonst, also auch selbst bei einem Notebook, wenn Sie also eine normale Platte drin haben, mit einer SSD können Sie das natürlich nicht mehr hören, aber wenn Sie eine normale Platte drin haben, dann macht das Ding so brrrr, ja, und das ist also ein typisches Zeichen dafür, dass sowas auftritt. Macht im Endeffekt das System tot, ja, also da tut sich nichts mehr, weil man muss ja schon sehen, wir haben ja diesen Faktor paar Millionen, den sowas ausbremst und wenn das jetzt alle Prozesse ausbremst und die nur noch solche Dinge tun, ja, dann geht nichts mehr. Ja. Verschwindet ab und zu auch wieder ganz plötzlich, also ist auch kein vorhersagbarer Effekt, ja, ist ein bisschen so wie Stauverhalten auf der Autobahn, ja, also, ja, Verkehr ist irgendwo so dicht, wird dicht und ja, plötzlich ballt sich es irgendwo zusammen, man kann es sich eigentlich gar nicht erklären, löst sich auch wieder auf, ein paar Kilometer später fängt es wieder an, sich irgendwie zusammenzuballen und man kann es im Endeffekt ja, zwar modellieren, und, aber so richtig quasi reproduzierbar erklären und sowas kann man es eben nicht. Ja? Und die Frage ist natürlich, was tut man dagegen? Ja? Und da muss man natürlich was gegen machen. Das Betriebssystem muss sowas erkennen. Man kann es natürlich auch sehr leicht erkennen, indem man letztendlich einfach die Zahl der Seitenersetzungen pro Zeiteinheit misst. Und wenn das eine gewisse Menge übersteigt, dann muss man einfach aktiv werden und gegensteuern. Ja? Also im Prinzip genauso eben wie auf der Autobahn, dass man eben durch Geschwindigkeitsbegrenzung und sowas ja dann da auch entgegensteuern kann. Ja? Weil man einfach auch weiß, wenn man dann eben, wenn quasi alle gleichmäßig erfahren, dann passieren diese Effekte weniger oder gar nicht mehr. Ja, und ein Effekt ist zum Beispiel, dass man eben ganze Adressräume rauswirft, dass man sagt, okay, gut, ich nehme einfach ein paar Prozesse aus der Menge der gerade aktiven Prozesse raus, werf alle Seiten von denen raus und kann auf die Weise eben den Prozessen, die gerade aktiv sind, quasi eine höhere Menge von Seiten zur Verfügung stellen. Um da Aussagen drüber machen zu können, muss man letztlich Arbeitsmengen von Prozessen bestimmen. Arbeitsmenge ist im Prinzip die Menge von Seiten, die ein Prozess lokal oder auch das System global gerade in Benutzung hat. Und was ich immer habe, ist, ich habe einen Beobachtungszeitpunkt und letztendlich einen gewissen Zeitraum zurück, den ich betrachte. Ja, das ist das R. Und dieses Omega oder klein w von TR ist dann die Zahl der aktiven Seiten. Also das große W ist die Menge und das kleine ist dann einfach der Zähler. Ja. Und auf die Weise kann ich zum Beispiel für jeden Prozess seine Arbeitsmenge laufend ermitteln. Und ja gut, und wenn ich die Arbeitsmengen meiner Prozesse zusammenzähle, dann darf das natürlich nicht größer sein wie die Zahl der Page-Kacheln oder Seitenrahmen, die ich zur Verfügung habe. Blick in die Zukunft. Ich brauche natürlich die Zukunft im Endeffekt wieder, um vernünftig abzuschätzen, wie viele Prozesse darf ich überhaupt am Scheduling teilnehmen lassen. Das geht natürlich immer nicht, also schätze ich wieder auf der Basis des letzten Zeitintervalls, dass ich also von T-R bis T gehe und die referenzierten Seiten anschaue. Ne? Also ich gucke mir einfach gewisse Zeit zurück an, welche Seiten wurden in diesem Zeitraum betrachtet und ja gut, und dann kann ich mir angucken, wenn die Zahl der Seiten eben abhängig von so einem Zeitraum, wie hoch ist die letztendlich und abhängig davon weiß ich dann, also wenn das also jetzt hier, wenn ich also einen sehr kleinen Zeitraum betrachte, ja, und ein bisschen größeren Zeitraum und die Differenz dieser Seitenmengen ist sehr groß, dann bewege ich mich, also ich muss eine gewisse Größe natürlich betrachten und sagen, okay, diese Seitenmenge muss ich zur Verfügung stellen. Und wenn ich die Seitenmenge nicht zur Verfügung stelle, dann habe ich natürlich entsteht natürlich ein Seitenflattern sehr schnell. Irgendwo, je größer ich den Zeitraum mache, die Zahl der Seiten wird nicht beliebig anwachsen. Ja? Es kommen halt ein paar Seiten dazu, wenn ich länger zurückgucke, aber es ist immer weniger, was dazu kommt, je längeren Zeitraum ich betrachte, typischerweise. Und irgendwo ist dann, habe ich so eine Sättigung, wo ich sage, okay, wenn ich also diese Zahl von Seiten hier so in diesem Bereich in etwa zur Verfügung stelle, dann reicht das auch. Noch mehr Seiten muss ich eigentlich nicht zur Verfügung stellen, weil das ist eigentlich Speicherverschwendung, weil die werden dann eh nicht genutzt. Ja? Also ich brauche keinen noch längeren Zeitraum betrachten. Ja? Also ist immer die Frage eben, also wenn der Zeitraum zu kurz ist, dann habe ich eine schlechte Einschätzung, aber ein vernünftig langer Zeitraum, der also so ein charakteristisches Verhaltensprofil von dem Prozess abdeckt, ist also sinnvoll an der Stelle. Und auf die Weise kann man eben diese Arbeitsmenge dann ermitteln. Gut, ist natürlich nur näherungsweise möglich und ja, gut. Also das wäre so ein Beispiel, wo man sieht, also es gibt auch so Phasen, wo ein Prozess dann vielleicht nur auf eine Seite zugreift, dann greift er wieder mal auf ein paar mehr zu. Aber wir haben hier so Arbeitsmengen, das schwankt dann so ein bisschen über eine gewisse Zeit, aber ich habe dann irgendwann doch einen vernünftig charakteristischen Wert für den Prozess. Ja. Gut. Ja, also ich glaube, auf die Details muss man da jetzt nicht weiter eingehen. Gut, die Grundlage natürlich für die Arbeitsmenge, um die dann auch zu approximieren, ist natürlich wieder das Referenzbit, weil darüber kann ich natürlich auch das Seitenalter letztendlich dann ermitteln und eben periodische Unterbrechungen, weil ich halt regelmäßig das einfach anschaue. Gut, da will ich jetzt nicht mehr so auf die Details eingehen, weil sonst wird es dann doch ein bisschen knapp in der Zeit und das sind eigentlich auch keine, auch ganz prüfungsmäßig würde ich sagen, wie ich tatsächlich jetzt Arbeitsmengen bestimme oder sowas, das ist sicherlich kein Klausurstoff. Gut, nee, da gehe ich jetzt einfach mal drüber weg. So, und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, was wir heute hatten, haben wir besprochen. Also vielleicht nochmal kurz zusammenfassend, also die Ladestrategie sorgt eben für die Einlagerung von Seiten, entweder on-demand oder vorausschauend. Ich brauche eine Ersetzungsstrategie für eingelagerte Seiten, wenn ich wieder Platz brauche. Wir hatten uns angeschaut, sowas wie Opt, FIFO und LFU und MFU ganz kurz und dann LRU und die verschiedenen alternativen Ansätze, wie man LRU annäherungsweise realisieren kann. Und ein guter Ansatz ist eben auch so einen Freiseitenpuffer zu schaffen, um letztendlich eben Ersetzungen schnell vornehmen zu können. Verdrängungen kann man Adressraum lokal oder System global machen. Ja. Und wir hatten uns mit den Arbeitsmengen jetzt aber nur ganz am Rand beschäftigt. Ein wichtiger Effekt aber eben diese Seiten flattern, also auch ein in der Praxis durchaus relevanter Effekt, wenn eben die Arbeitsmengen zu klein werden für Prozesse, dass also die Arbeitsmengen quasi größer sind wie das, was den Prozessen zur Verfügung steht, dass man dann eben Probleme bekommt und da eben über dieses mittelfristige Scheduling und das Auslagern eben gegensteuern kann. Das eben durch Umlagerung und oder Vorauseinlagern von Arbeitsmengen. Gut, soweit zur Speichervirtualisierung. Nächste Woche haben wir dann das Kapitel Dateisystem. Und übernächste Woche auch noch. Und ja, bis dann.